Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich denke an die Begrüßung, die Pater Bill immer bei den Exerzitien gemacht hat. Er hat dann immer gefragt, ob man in der Nacht wie ein Baby geschlafen hat, also ob es einem gut geht. Ich hoffe, dass Sie die Frage positiv beantworten können. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen verbunden bin. Es wird heute um exemplarische Verdeutlichungen des Vorsehungsglaubens gehen, das heißt, wie besondere Persönlichkeiten, ich denke an Maximilian Kolbe, Niels Hattuneyte, der ein Leben nicht vorstellen würde, oder den Heiligen der Vorsehung schlechthin, Benedikt Kotolengo, diesen Glauben gelebt haben. Es ist ja ganz leicht, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen, aber es ist relativ schwierig, dann einen theologischen Extrakt daraus zu filtern. Das heißt, die wesentlichen Grundlinien dieses Lebens ansichtig zu machen. Zu erkennen, gibt es irgendwelche Grundlinien des Handelns Gottes beim Menschen in der Geschichte, in unserem Leben. Ein Thema, das nicht ganz leicht anzugehen ist. Ich werde es dennoch versuchen und möchte aber zuvor noch ein Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für das Beispiel und das Vorbild so vieler Menschen, die sich ganz auf dich eingelassen hatten, die kein Hindernis dir in den Weg stellten für dein Wirken in ihnen. Wir danken dir für ihre Durchsichtigkeit, für das Kristallsein, dass sie das Licht, das sie empfangen haben, weitergegeben haben. Schenk auch uns den Mut, uns ganz dir zu öffnen wie diese Menschen, damit wir in deinem Licht wandeln können und zu einer Quelle des Lebens und des Friedens werden für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gieße die Fülle deiner Gnaden und deines Geistes aus über uns, dass diese Vorträge uns dir näher bringen und uns erleuchten. Sie, die sie zuhören und mich, der ich spreche, das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie können diese Vorträge, die relativ in sich stehen, jeweils Einheiten in sich bilden, auch beim CD-Dienst bestellen. Schriftlich ist das noch erhältlich. Es dürften noch einige Exemplare meiner Dissertation beim EOS Verlag da sein. Auch dort können Sie die ISBN-Nummer beim Hörerservice erfragen. Gestern Abend habe ich noch einen Aufsatz gelesen über das Neokatechumenat, genauer gesagt ein Interview mit dessen Gründer Kiko Arguello. Und er gibt auf die Frage, welche Beziehung zwischen dem Neokatechumenat und dem Katechumenat der Urkirche besteht, interessanten Antworten. Es heißt dort unter anderem, die Kirchenväter sagen, dass ein Christ sich nicht durch die Demut, den Gehorsam oder sogar die Heiligkeit auszeichne, sondern durch die Unterscheidungsgabe, Discretio lateinisch, ohne durch die es weder Demut noch Gehorsam noch Heiligkeit gibt. Doch was gilt es zu unterscheiden? Das göttliche Handeln in unserer Geschichte, die Verführungen des Dämons, warum bestimmte Dinge geschehen und welchen Sinn sie haben. Diese Antwort ist sehr interessant und wichtig. Er macht also, und mit ihm die Kirchenväter, das Christentum daran fest, dass man unterscheiden kann, dass man nicht dem Betrug der Menschen ausgeliefert ist, wie es an einer Stelle der Heiligen Schrift heißt, dass man in der Lage ist, die Dinge im Wesentlichen zu erkennen und zu unterscheiden. Das ist sozusagen für ihn die Grundlage. Und er meint, dass es keine Heiligkeit ohne sie gibt. Warum? Wenn ich nicht klar unterscheiden kann, was kommt von Gott, kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Wenn ich nicht in der Lage bin, auseinanderzuhalten, ist das jetzt etwas nur, was von mir selber kommt, vielleicht sogar vom Bösen, oder ist es wirklich etwas von Gott? Mir ist das schon seit einiger Zeit aufgegangen und deshalb bete ich auch immer und auch jeden Tag um diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Sie ist wirklich eine fundamentale Tugend. Ich würde sie mit der Demut in einem Atemzug nennen, denn die Demut ist auch die Grundlage. Humilitas im Lateinischen, da ist das Wort Humus drin. Der Demütige ist jener, der Humus unter dem Boden hat, unter den Füßen hat, der also nicht abhebt, der am Boden bleibt, der um seine Grenzen, seine Schwächen weiß. Richtig gehorchen im recht verstandenen Sinn kann man nur, wenn man die Unterscheidungsgabe hat. Das hat sehr viel zu tun mit den Vorträgen, die ich jetzt halte. Das göttliche Handeln in unserer Geschichte erkennen, das meint die Unterscheidungsgabe. Insofern gilt es auch, diesen Sinn zu schärfen. Das habe ich gestern versucht, als ich über Vorsehung und Evolution gesprochen habe. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Es ist ja auch unmöglich, in einer Stunde das unterzubringen, was sonst eine ganze Vorlesung, eine Vorlesungsreihe während eines Semesters Zeit braucht. Für mich wichtig ist es, festzustellen, dass es im Naturgeschehen bestimmte Punkte gibt, die ganz klar darauf hinweisen, dass sich nicht alles von selbst entwickelt hat, sondern dass man von schöpferischen Impulsen auszugehen hat oder einfach von einem schöpferischen Tätigwerden, einem scharfen Gott, seinem Wirken von ihm. Das wird sogar bei Charles Darwin selber deutlich, denn in seinem grundlegenden Buch über die Entstehung der Arten schreibt er immer wieder, dass die Übergangstiere gefunden werden müssen. Das Wort müssen ist bei ihm sehr oft anzutreffen und sie wurden eben nicht gefunden. Die Frage nach der Schönheit ist in diesem Bereich entscheidend. Denn wenn der Evolutionismus recht hat, dann dürfte es nur wenige ganz optimal angepasste Lebewesen geben, aber nicht die derzeitige Artenfülle. Und wenn bei einzelnen Vögeln bis zu 70% der Energie in die Ausstattung des Federkleides hineingeht, was aus der evolutionären Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht, dann sind das einfach schon Hinweise im Naturgeschehen, dass es einen Designer gibt, einen Designer dieser Schönheit, einen Entwerfer. Das heißt, es kann nicht nur Zweck der Lebewesen sein, möglichst gut angepasst zu sein im Kampf ums Überleben, sondern es muss auch ein Prinzip geben, ja, dass man vielleicht Schönheit nennen kann. Eine andere Beobachtung, die der große Basler Zoologe Portmann festgestellt hat, ist, dass Lebewesen auf ein anschauendes Auge hin konzipiert sind. Auf ein Auge eines anderen, der diese Schönheit des anderen betrachtet. Zum Beispiel bei marinen Strudelwürmern oder bei anderen Lebewesen, die eine durchsichtige Membran hat, wo man also das Innere eines Tieres sehen kann, da stellt man fest, dass die inneren Organe alle sehr symmetrisch und schön angeordnet sind, also ästhetisch auch schön anzuschauen. Während dagegen bei anderen Lebewesen, wie bei Menschen, das ja mehr oder weniger einfach funktionsgemäß dort hineingelegt worden ist. Wenn man einen Menschen aufschneidet bei einer Operation, dann schaut das nicht besonders ästhetisch aus, was dort alles an Gedärmen, an Darm herauskommt. Dagegen, wenn wir durchsichtig wären wie diese Tiere, dann könnte man wohl davon ausgehen, dass es bei uns sehr schön und symmetrisch alles angeordnet ist. Das heißt, allein schon diese Beobachtungen weisen doch darauf hin, dass es noch andere Prinzipien in der Schöpfung geben muss. Und natürlich dann die Frage, woher kommt denn das? Wer ist der Designer dieser Schönheit? Und wenn Sie das einmal anerkannt haben, wenn man auf dieser Ebene sich bewegt, tritt man philosophisch gesehen schon, gar nicht mal so sehr von der Theologie ausgehend, eine Lawine los, die dann erst zum Stehen kommt, wenn man vom Göttlichen spricht. Sie können das jetzt den unbewegten Beweger nennen, wie bei Aristoteles. Sie können das eine nennen, der griechischen Philosophie. Sie können das als die Urmonade nennen, wie bei Leibniz oder was auch immer. Auf jeden Fall hält diese Lawine erst an, wenn sie bei einem Göttlichen ist. Und wir sind eben davon überzeugt, dass es nicht nur etwas Göttliches ist, sondern der Gott der Offenbarung, der Gott der Bibel, der das gewollt hat, geschaffen hat und dem Menschen auch gegeben hat. Dass die menschliche Daseinsweise nicht einfach eine kompliziertere Säugetierart mehr ist, sondern eine gänzlich neue Lebensform, als neue Stufe des Seienden, lässt sich anhand vieler Einzelbeobachtungen empirisch erhärten. Der Biologe Kuhn schreibt, alle humanen Merkmale, also körperliche und geistige, treten als Eigenschaften eines Systems auf, das als Ganzes ein Sonderfall ist. Zitat Ende. Das Wachsen und Heranreifen des menschlichen Embryos ist von Anfang an spezifisch menschlich. Das extrauterine Frühjahr, also das Jahr außerhalb des Uterus, von der Frau, dass beim Menschen überhaupt nicht zu erwarten wäre, wenn man die Entwicklungsreihen beim Tier zum Vergleich herannimmt, weist deutlich darauf hin, dass dieser von vornherein als ein Kulturwesen angelegt ist. Das bedarf einer gewissen Erläuterung. Der Mensch kommt in einer erschreckend unfertigen Weise auf die Welt. Das heißt, er müsste eigentlich, um für das Dasein und das Überleben gerüstet zu sein, noch ein Jahr im Mutterschoß bleiben. Denken Sie an manche andere Säugetierarten, etwa in der Savanne Afrikas. Ein Gnu, das geboren wird, das kann nicht einfach dann mal so wie beim Menschen 3, 4 Jahre oder 5 Jahre bei der Mutter bleiben, bis es dann einigermaßen gelernt hat, sich selbst zu orientieren, unterwegs zu sein. Es muss sofort laufen können. Wenn es das nicht kann, wird es ein Fraß der Löwen, der wilden Tiere. Der Mensch kommt also noch relativ unfertig auf die Welt. Deshalb sprechen die Biologen von einem Extra außerhalb, also Uterin, Uterus, der Uterus der Frau, von einem Frühjahr. Das wäre eigentlich bei den Säugetieren gar nicht zu erwarten gewesen, oder ist bei denen nichts, bei Menschen wäre es eigentlich nicht zu erwarten gewesen, wenn man jetzt rein vom Biologischen her das sieht. Es sei denn, es gibt jemand, der das von vornherein so gewollt hat, weil er den Menschen als Kulturwesen konzipiert hat, sodass er dann gewisse Vorstrukturierungen mitbringt, die aber den Menschen trotzdem nicht bestimmen. Der relativ unfertige Zustand des Menschenkindes ist von Anfang an auf eine spätere Entwicklung angelegt. Auch für das Lebensende fällt das Spezifikum Humanum auf. Das Altern des Menschen, das oft ein letztes Reifen ist, unterscheidet sich grundsätzlich von dem bei Tieren ausnahmslos zu beobachtenden plötzlichen Verfall. Des Weiteren müssen die Sprache des Menschen, sein Schamgefühl, das Phänomen des Errötens, die aufrechte Haltung und die Tatsache, dass sich der Mensch von Anfang an in einer religiösen Verehrung auf ein transzendentes Wesen bezogen weiß, genannt werden. Nehmen wir nur einmal das Schamgefühl her. Das Präsentieren der Genitalien wie bei manchen Tierarten wäre eigentlich vorteilhafter. Dem biologischen Zweck der Fortpflanzung steht das Schamgefühl im Weg. Und wir wissen auch nicht, dass es das bei Tieren gibt. Aufgrund dieser Beobachtungen postuliert Illis, Joachim Illis, ein bekannter Professor für Biologie und Leiter eines Max-Planck-Außeninstitutes, für die Herkunft des menschlichen Wesens, ein Zitat jetzt, einen höheren schöpferischen Eingriff. Also der Mensch verdankt sich nicht einfach nur der Organisation von Materie, sondern da ist ein schöpferisches Konzept dahinter. Und das meint er, bei Gott festmachen zu können. Ich betone nochmals, dass es kein Theologe, sondern ein Biologe, der das gesagt hat. Ich bin dann gestern auch noch auf die Menschenmacher eingegangen, auf das Cyber-Symposium 1963, wo führende Nobelpreisträger und Wissenschaftler geradezu horrende Gedanken entwickelt haben, dass man von Plattnasenaffen Gene in das menschliche Genom hineinbringen könnte, damit Menschen im Weltraum 2 zusätzliche Greifarme, aber keine Füße mehr hätten, dass man eine Kreuzung zwischen Gorillas und Menschen machen sollte, um Arbeiter für das Bergwerk zu haben, Bediener für Einmann-Torpedos und so weiter. Eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Situation des Menschen und seiner Verfassung, seiner Schöpfung von Gott her, ist hier festzustellen. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Erich Zenger, Gottes Bogen in den Wolken, Untersuchungen zur Priesterschrift, zur Urgeschichte der Menschheit in der Stuttgarter Bibelstudie erschienen. Er stellt in seinen Untersuchungen zur Komposition und Theologie der priesterlichen Urgeschichte über die Grundschicht des priesterlichen Schöpfungsberichtes fest. Schöpfung bedeutet Setzung fundamentaler, immer geltender und durch keine außergöttliche Macht revidierbarer oder gar zerstörbarer Ordnungen. Dass Himmel und Erde von Gott geschaffen sind, meint nach der Priesterschrift, der Welt wohnt nach dem Willen Gottes eine konstitutive Ordnung inne, die den bzw. in und auf ihr lebenden Lebewesen Mahnung und Verheißung zugleich sein will. Die erste Schöpfung ist endgültig. Sie bedeutet die Errichtung eines Lebenshauses für alles Lebendige. Die Kreatürlichkeit, also die Geschaffenheit des Menschen und daraus resultierend seine Endlichkeit und Begrenztheit, wird darin als gut qualifiziert. Es kann deshalb nicht die vom Aufgabe des Menschen sein, die ihm vom Schöpfer gesetzten Grenzen überwinden zu wollen. Vollendung lässt sich deshalb nur innerhalb dieser Grenzen erreichen, während ihre Leugnung seinsfremd, irreal und eine Überforderung wäre. Also alles Zitate auch von Zenger und das letzte war jetzt von Ziegen aus. Der Mensch ist von Gott berufen zum Hirten und Pfleger einer ihm anvertrauten Schöpfung. Darin soll seine herrscherliche Sonderstellung der übrigen Schöpfung gegenüber sich verwirklichen. Der Kulturauftrag, die Erde zu bebauen und zu behüten, steht im Gegensatz zur Machermentalität der Neuzeit. In diesem Zusammenhang verdient die Erzählung von der Sintflut näher betrachtet zu werden. Zenger verweist auf die Vernetzung von Genesis 1 und Genesis 9, die in den bisherigen Kommentaren fast überhaupt nicht beachtet wurde. Seine Beobachtungen zur Komposition und Bildsprache der Flutgeschichte zeigen, dass diese in der Sicht der Priesterschrift ein zweiter Akt der Schöpfung ist. Sie wissen ja, dass die Flut alles Lebewesen, alles Leben ausradiert hat auf der Erde, so sagt es die Bibel. Und das wird als ein zweiter Akt der Schöpfung verstanden. Der Bogen Gottes am Himmel, der Regenbogen, der als Zeichen des Bundes der Menschheit geschenkt wird, ist auch zu verstehen als Kampfbogen, denn das hebräische Wort für Regenbogen und Kampfbogen sind identisch. Er ist ähnlich wie bei den Pharaonen und der Marduk-Mythologie ein Zeichen göttlicher Mächtigkeit, Störungen abzuwehren und so das Leben zu sichern. Als Bundeszeichen ist er eine Metapher, ein Bild für die Königsherrschaft Gottes, der sich die Verfügungsgewalt über seine Erde nicht aus der Hand nehmen lassen will. Die Sintflutgeschichte und mit dem Aufleuchten des Bogens Gottes in den Wolken macht somit energisch klar, dass Gott nicht gewillt ist, die Pervertierung seiner Schöpfung durch den Menschen hinzunehmen. Der den Anfang des Lebens gesetzt hat, so Zenger, gibt dieses Leben nicht aus seiner Hand. Die ökologisch-theologischen Folgerungen, in denen der deutlich warnende Ton unverkennbar ist, formuliert er so: Menschen, die die Erde als Lebenshaus zerstören, verfehlen ihr Menschsein. Eine Menschheit, die die Erde als Material ihrer Bedürfnisbefriedigung betrachtet, die die Tiere als rechtlose Kreaturen benutzt, die das Machbare zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht und erst danach über die Moral des Gemachten nachdenkt, die Waffen produziert, die den Biotop Erde insgesamt zerstören können, eine solche Menschheit handelt schöpfungswidrig und schickt sich an, wie alles Fleisch zu werden, das von Gott vernichtet wird. Genesis 6, 12. Zitat Ende. Auch wenn der Mensch heute vieles von dem im Griff hat, was ihm früher einfach vorgegeben war, gilt es doch auch, die eindeutigen Grenzen zu erkennen. Guardini: Der Satz, der Mensch habe selbst die Vorsehung zu übernehmen, ist Frevel und Verderben, denn er greift das Königsrecht dessen an, der allein von Wesen zu herrschen vermag. Damit kann ich diesen Abschnitt auch beenden über die Vorsehung und die Evolution, die Entwicklung. Gerade die jetzigen Erkenntnisse der Molekularbiologie, überhaupt der Biologie, zeigen sehr deutlich, dass es einen schöpferischen Plan gibt und dass es völlig absurd ist anzunehmen, dass sich Materie nur von sich selber her organisieren kann. Es soll jetzt um exemplarische Verdeutlichungen des Vorsehungsglaubens gehen. Wie ich eingangs schon sagte, kann jeder wohl in seinem Leben auf einige Fügungen zurückblicken, die ihm wie ein Wunder erscheinen. Das Problem ist, ja, das Grundextrakt daraus sozusagen herauszufiltern. Ich möchte jetzt zunächst eingehen auf Niol Sadonaite. Also ein Beispiel bringen, bevor ich dann mit der Auswertung beginne. Sie wurde geboren 1938 und wurde wegen der Verbreitung der Chronik der litauischen Kirche 1974 zu je 3 Lagern strengen Regimes und Verbannung nach Sibirien verurteilt. Die Erinnerungen an diese Zeit sind 1985 in dem Buch Gottes Untergrundkämpferin vor Gericht Erinnerungen, Briefe herausgebracht. ...1989 ist das dann auch bei uns erschienen. Dieses Buch ist ein Zeugnis für das Wirken der göttlichen Vorsehung, das seinesgleichen sucht. Sadonaites Leben war ständig in Gefahr, da der Geheimdienst unter fadenscheinigen Vorwänden bald wieder nach ihr fahndete, um sie erneut inhaftieren zu können. Nur durch Flucht, Verkleidung, sorgfältige Planung und natürlich Gottes Hilfe konnte sie wiederholte Male ihren Herrschern entkommen. Als sie sich im Zimmer ihrer Freundin Kipje Kaite ein wenig ausruhte, sah sie im Traum 2 Milizmänner in Uniform, die sie suchten. Ich erwachte, setzte mich auf und spürte mit meinem ganzen Wesen, dass ich wirklich gesucht wurde. Bald war ein langes, zorniges Klingeln an der Türglocke zu hören. Wenn nicht der Traum gewesen wäre, hätte ich jetzt die Türe geöffnet. So aber zog die Miliz unverrichteter Dinge wieder ab, weil sie glaubte, niemand sei in der Wohnung. Ein anderes Mal kam mir plötzlich der Gedanke, die Wohnung sofort zu verlassen. Kaum war ich weg, kam die Miliz, um die Personalausweise der Bewohner zu überprüfen, was sie dort seit Jahrzehnten nicht getan hatte. Es galt ihr als eine Grundregel, die Wohnung stets in der gleichen Verkleidung zu verlassen, mit der sie diese betreten hatte. Doch ein einziges Mal machte sie eine Ausnahme, ohne eigentlich recht zu wissen, warum, und rettete dadurch ihr Leben. Im Gang warteten nämlich spätabends 2 Männer auf sie, die wie Verbrecher aussahen. Einer wetzte sein Messer an der Treppe. Sie beobachteten Niol Sadonaite heimlich. Da sie ihnen aber nicht verdächtig vorkam, gelangte sie unbehelligt ins Freie. Erst draußen wurde mir voll bewusst, dass diese Männer mit Sicherheit auf eine warteten, die mit einer Kappe auf dem Kopf das Haus verlassen wird, auf eine solche also, die aussah wie ich, als ich das Haus betrat. Sie schreibt dann weiter, das KGB dingt sich oft Mörder, damit diese die von ihm Verfolgten überfallen oder töten. Aber die Pläne Gottes sind nicht die Gedanken der Menschen. Als sie mit Untergrundliteratur zu Bekannten fuhr, beschloss sie kurzfristig zuvor noch andere Leute zu besuchen. Später stellte sich heraus, dass die Wohnung ihrer Freunde genau zu dieser Zeit von der Miliz durchsucht wurde. Sie wäre ihr direkt in die Hände gelaufen. Wieder hatte mir der gütige Gott geholfen, indem er mir eingab, zunächst woanders hinzufahren. Ich bin aus tiefstem Herzen ihm dankbar für seine wunderbare Regie. Dass sie nur ihrem eigenen umsichtigen Verhalten ihre wiederholte Rettung verdankt, weist sie zurück. Der Rückblick auf die Erfahrungen der Vergangenheit ist für sie immer verbunden mit einem Dank für die erhaltene Führung. Und so sind inzwischen, Gott sei Dank, schon Jahre vergangen, in denen mich das KGB mit allen Kräften und mit Hilfe der Miliz sucht und nicht findet. Wie real sind für mich die Worte aus Psalm 27 geworden: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollte ich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte mir bangen? Es gab in diesen Jahren viele dramatische Augenblicke, und immer glich die Hand des gütigen Vaters meine Ungeschicklichkeiten aus, so dass niemand zu Schaden kam. Es ist wahr, meine Schwäche ist meine Stärke. Gepriesen sei die Barmherzigkeit Gottes. Viele Leute warnten mich, doch nicht so unvorsichtig zu sein und unbekleidet mich aus dem Haus zu begeben, weil das KGB unablässig nach mir fahnde. Wir wollen im Vertrauen auf Gott unsere Pflicht tun, denn ohne seinen Willen fällt uns kein Haar vom Haupt. Das KGB fahndet nach mir nicht nur in Litauen, sondern, soweit mir bekannt ist, auch in Lettland, in der Ukraine und in den Weiten Russlands. Selbst meine Bekannten in Moskau, die mir in meine sibirische Verbannung geschrieben hatten, wurden ausgefragt und verhört, während ich seelenruhig in Vilnius, das ist die Hauptstadt von Litauen, lebte. Ich hatte mich also gar nicht besonders versteckt. Aber Gott hat mir geholfen, Konfrontationen mit KGB-Agenten zu entgehen. Manchmal sah ich sie, bevor sie mich entdecken konnten. Manchmal warnten mich andere Leute rechtzeitig, sodass ich verschwinden konnte. Es gab die verschiedensten Ereignisse in diesen Jahren, die ich nicht alle schildern kann. Wie frei sie trotz aller Bedrohung ist und welche seelische Größe sie erreicht hat, zeigt sich darin, dass ihr sogar ihre Herrscher leid tun und sie für diese betet. Trotz aller Bewahrung blieb es aber auch Niol Satonaite nicht erspart, ihren Teil des Leidenskelchs zu leeren. Im Februar 1988 wurde sie in Vilnius am helllichten Tag von ein paar Männern auf offener Straße zusammengeschlagen und in den Unterleib getreten. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Erst beim Hinzukommen von Passanten flohen die Täter. Der Überfall, von dem sie sich bald wieder erholte, war wenige Tage vor dem 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Litauens als Einschüchterung verstanden. Es sollte dann nur wenig Zeit vergehen, bis dann der Ostblock selber zerbrach. Ich habe einige Punkte entdeckt mit dem Titel Zufall oder Fügung der Vorsehung, Vorsehung und Umwelt, also mit einem Bindestrich geschrieben, Umwelt, das je neu notwendige Vertrauen, Selbstverantwortlichkeit und Vorherbestimmung und die Leidensproblematik. Zufall oder Fügung der Vorsehung. Im Einzelnen wird man bei diesen Ereignissen von Niol Satonaite und anderer Personen wohl nie exakt nachweisen werden können, ob es sich doch nur um seltene Zufälle, ganz natürliche Eingebungen gehandelt hat, statt echten Fügungen der Vorsehung. Die Erfahrung von Ersteren hat wohl jeder von uns schon gemacht, ohne dass er dafür gleich Gottes Vorsehung ins Spiel bringen möchte. So ist es etwa durchaus möglich, dass in einer finanziellen Notsituation unerwartet Hilfe uns zuteil wird oder dass wir intuitiv richtig handeln. Guardini, immer werden natürliche Zusammenhänge genannt werden können, die das Geschehnis erklären. Insbesondere, wenn von vornherein das Urteil feststeht, es gäbe nur solche. In dem schon erwähnten Roman von Max Frisch, Homo Faber, ist dieses Denken auf die Spitze getrieben worden. Bei einer lebensgefährlichen Krankheit versucht der Ingenieur Faber, mit der Mathematik sich an das Berechenbare zu klammern. Meine Operation wird mich von sämtlichen Beschwerden für immer erlösen. Laut Statistik eine Operation, die in 94,6 von 100 Fällen gelingt. Was mich nervös macht, wenn Hanna mich tröstet, weil sie nicht an die Statistik glaubt. In grotesker Verkehrung wird hier das natürlich Naheliegende, der menschliche Trost, als Verunsicherung empfunden, während die Statistik zu heilbringender Göttlichkeit avanciert, mit einer Scheinsicherheit, die sie bieten kann. Mit seinem Versuch, das Leben nur vom Verstand her zu verstehen, muss Faber scheitern. Vor den Trümmern seines Lebens gesteht er sich das Versagen seiner mathematischen Philosophie, hat er gesagt, Mathematik genügt mir, ein. Ähnlich mag es Charles Lindbergh gewesen sein, dem Menschen, der als erster mit einem Flugzeug den Atlantik überquert hat. In einem Film über seinen ersten Flug über den Atlantik wurde der berühmte Flieger gefragt, ob er an Gott glaube. Ich glaube an das Schaltbrett, war seine Antwort. Als er dann während des Fluges in größte Bedrängnis kam, weil er die Landebahn nicht finden konnte, damals gab es ja nicht die Flughäfen von heute, und in Paris hat er da Probleme gehabt, das zu finden. Während der Sprit ausging, rief er aus tiefster Not, Gott hilf mir. Der Glaube an sein Schaltbrett genügte ihm in dieser Situation offensichtlich nicht mehr. So kommt es übrigens oft im Leben vor. Man deckt sich irgendwelche Ideologien, Philosophien zurecht und wenn es dann hart auf hart geht, dann betet man nicht mehr zu diesen Philosophien oder den eigenen Gedankenkonstrukten. Dann wird einem offensichtlich, es gibt ihn. Es gibt ihn. In Zeiten der Sattheit hat man den Gedanken an ihn verdrängt. Aber dann, wenn man in einer ganz tiefen existenziellen Not ist, besinnt man sich wieder auf ihn und weiß, wenn es Hilfe gibt, dann nur noch von ihm. Die Frage ist natürlich schon, muss es denn immer so weit kommen? Müssen wir zuerst in eine so richtig große Not, auch Lebensgefahr wie Lindbergh kommen? Wie der Ingenieur, der jetzt eine große, schwere Operation vor sich hat. Muss denn das immer so sein? Können wir nicht von uns aus einfach sagen, ja, lieber Gott, es gibt dich, es gibt auch ganz vernünftige Gründe, die für deine Existenz sprechen, wenn man die Schöpfung betrachtet, wenn man auf die Spuren zum eigenen Leben zurückschaut, wenn man die Heilige Schrift liest. Und ich möchte mein Leben nach dir hin ausrichten. Muss es denn immer so weit kommen, dass wir wie der verlorene Sohn gleichsam unter die Schweine fallen, dass es uns richtig dreckig geht, bevor wir den Weg der Umkehr einschlagen? Bei Homo Faber von Max Frisch fällt der Satz: Du behandelst das Leben nicht als Gestalt, sondern als bloße Addition. Das ist ein wichtiger Satz. Das Leben ist eine Gestalt, die uns von Gott gegeben ist. Eine Fügung, eine Führung. Aber man behandelt das Leben nicht so, sondern als eine reine Addition von einem Ereignis zum anderen. Und das ist wieder das, was ich am Anfang sagte. Wir sind nicht willens und auch offensichtlich nicht mehr fähig, die Gabe der Unterscheidung auszuüben. Es ist einfach nur ein Ablauf, eine Summierung von Vorgängen. Von einem Ereignis zum anderen, aber wir sind nicht in der Lage, Ereignisse als von Gott herkommend oder auch nicht von ihm herkommend zu deuten. Das Leben als Addition, aber nicht als Gestalt. Die Verkürzung von Welterfahrung auf bloße Addition ist aber ähnlich töricht, wie wenn jemand seinen Farbfernseher auf Schwarz-Weiß einstellt und sich anschließend darüber beklagt, es gebe im Fernsehen keine Farben. Bei unvoreingenommener Betrachtung des Lebens von Niels Sadoneite und anderen Menschen wird man sich vernünftigerweise dem Gedanken einer leitenden Vorsehung nicht verschließen können. Es zeigt sich klar, dass es Sinngehalte jenseits des Machbaren, Planbaren und Errechenbaren gibt. Die Wirklichkeit der Welt ist somit mehrdimensional, sie hat doppelten Boden. Sie ist durchsichtig auf ein Handeln Gottes hin. Fügungen des Lebens können deshalb in intellektuell redlicher Weise nicht bestritten werden. Der Fischer schreibt, die Fügung ist offensichtlich ein fundamentales Widerfahrenes für die unmittelbar davon Betroffenen und übt zudem oft genug tiefgreifende Wirkungen auf deren Herzensgesinnung und Lebensführung aus. Wer dies leugnet, muss wohl in einem tiefsten Sinn farbenblind sein. Wer sich mit der Berufung auf die Konstellation besonderer Umstände und reiner Zufälligkeiten zu retten versucht, wird sich die Frage gefallen lassen müssen, ob er nicht bestimmte Erlebnisse und Beobachtungen auf ein quantitatives Gleis abzuschieben versucht, das Leben ist eine Addition, quantitatives Gleis deshalb, und sich weigert, die Bedeutungserlebnisse eines Ereignisses zu betreten. Also dass man sich überlegt, was hat denn das für eine Bedeutung? Warum ist das mir geschehen? Tiefer gesehen kann dies damit zusammenhängen, dass man sich nicht mit der existenziellen Bedeutsamkeit, die ein Erlebnis haben könnte, auseinandersetzen möchte. Man versteckt sich hinter dem Zufall, um sich vor Betroffenheit zu schützen. Im letzten Kern stößt man somit auf Verweigerung und Ungehorsam. In gewisser Weise ist die Diskussion hier ähnlich wie bei der Frage nach der Zielgerichtetheit im Naturgeschehen. Man wird sich entweder mit viel Anstrengung auf den Zufall hinausreden oder einen steuernden Faktor annehmen müssen, der für uns Christen Gott ist. Das ist also das Erste, was ich feststellen wollte. Die Grundfrage, ist alles nur Zufall oder gibt es tatsächlich Fügungen in meinem Leben? Und natürlich dann die nächste Frage, wer hat das gefügt? Für uns Christen ist es Gott. Und da werden Sie oft bei Menschen feststellen, dass sie sich ganz krampfhaft auf irgendwelche Zufälle hinausreden. Warum? Weil sie einfach nicht wahrhaben wollen, weil das eine Entscheidung von ihnen ist, dass es Fügungen gibt, weil damit müssten sie die Existenz Gottes anerkennen und den Anspruch Gottes an mein Leben. Im tiefsten, im eigentlichsten wollen wir aber autonom sein. Wir wollen unser Leben selbstherrlich gestalten. Und das ist wieder die Sünde, die Ursünde im Paradies. Gott ist ein anderer, der verfügt über mein Leben. Er ist mir fremd. Er will nicht, dass mein Leben gelingt. Er lässt mich nicht zu dem Paradiesbäumen, dem Baum der Erkenntnis, dem Baum des Lebens zu. Schauen Sie, das ist das, was die Schlange den Menschen ins Ohr flüstert und was sie glauben. Und das ist unser Problem bis heute. Und sie stoßen immer wieder auf diese Grundgedanken. Auch beim Evolutionismus, man will sich keinem himmlischen Vater verdanken. Beim Wunder, das wir heute Nachmittag analysieren werden, weil wir nämlich über das Leben verfügen wollen, darf es kein Wunder geben. Damit auch deutlich wird, es gibt nämlich Gott. Immer wieder die gleiche Denkfigur. Vorsehung und Umwelt, ein äußerst interessantes Kapitel jetzt. Mit dem ihm eigenen psychologischen Gespür hat Romano Guardini aufgewiesen, dass sich die Welt um einen glaubenden Menschen anders ordnet. Dinge und Personen verhalten sich um diesen in manchmal schon märchenhaft anmutender Weise anders. Guardini, sie werden ihm in besonderer Weise von Gott zugefügt. Die Welt um ihn her tritt in eine Sinn- und Wirkgestalt, deren Motiv die Liebe des Vaters für sein Kind, für seinen Sohn und seine Tochter bildet. Wie soll man sich das Anderswerden der Wirklichkeit um den Glaubenden vorstellen? Die innere Welt eines Menschen ist das Ergebnis einer Auslese verschiedenster Art. Sinneseindrücke, Triebe, Willensimpulse, Eigenschaften des Charakters, die herrschende Gemütslage und noch etliche andere Faktoren bestimmen, was in sie aufgenommen wird. Die Gesamtheit des Vorhandenen wird gleichsam ausgesiebt. Eine je eigene Zweckmitte entsteht so, der die Welt einen Dichter anders erleben lässt als einen Wissenschaftler. Das Interessante daran ist aber nun, dass die Umwelt je nach der Sinnesart des Einzelnen einen unterschiedlichen Charakter annimmt. Um eine selbstsüchtige Person benehmen sich die Dinge anders als um eine selbstlose. Schon oft konnte man die Erfahrung machen, dass jemand, der überängstlich und übervorsichtig ist, unfallanfälliger ist als andere. Guardini, in vielen Fällen entsteht aber, wie die Psychologie zeigt, der Unglücksfall zum guten Teil durch das Verhalten des Verunglückten selbst, welches ihn oft unbegreiflich genauerweise von inneren, ihm selbst unbewussten Antrieben gelenkt wird. In diesem Sinn wird verständlich, warum man von Pechsträhnen und Glücksserien spricht. Ein Liebender sieht alles aus anderer Sicht, obwohl er nach wie vor dem gleichen Beruf nachgeht und mit der gleichen Person Umgang hat. Auch verschiedene Begabungen erzeugen verschiedene Umwelten. Während der eine zwei linke Hände hat, wenn er ein Werkzeug auch nur in die Hand nimmt, gelingt dem anderen das meiste, was er anfängt. Je nach Maß des Gerätegefühls wird dem einen alles sperrig und feindlich, dem anderen dagegen als freundlich und leicht begegnen. Die Umwelt entsteht somit nur zu einer Hälfte von außen, zu anderen aber von innen, von uns selber aus. Der Mensch ist in einem tiefen Sinn seines eigenen Glückes Schmied. Gleiches gilt für das Schicksal, obwohl dieser Begriff ja gerade die Unvermeidbarkeit im Gang des Geschehens bezeichnet. Das Schicksal aber ändert sich in dem Maß, wie sich die Tiefenhaltung des Menschen, seine Gesinnung ändert. Also es besteht offensichtlich eine Korrelation zwischen innen und außen, zwischen meinem eigenen Denken, meiner Einstellung und dem, wie sich die Dinge, die Menschen, die Umwelt mir gegenüber verhält. Sie wissen, dass es Menschen gibt, die haben Angst, wenn sie hinausgehen, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, dass ihnen die Decke herunterkracht, dass sie, wenn sie hinausgehen, ein Ziegelstein sich vom Dach löst und sie erschlägt. Und genauso passiert es auch den Menschen. Wenn sie diese innere Unsicherheit und Ängstlichkeit haben, denen passiert permanent etwas. Ich denke an jemanden, der etliche Jahre auch eine Beratungstätigkeit bei uns im Radio für uns ausgeübt hat, den ich immer als ein bisschen einen Schisser bezeichnet habe, ängstlich. Der hatte immer große Sorge, über den Pass zu kommen. Das war ihm einfach ein bisschen ungeheuer im Balderschwang, wenn er über den hohen Pass nach Balderschwang kommen musste. Und der war einmal mit einem Techniker hier, der hat ein ganz modernes Auto, ein sehr vermögender Mann. Und oben beim Pass ist ihnen dann der Keilriemen gerissen. Eigentlich etwas, was sehr seltener vorkommt. Sie sind dann mit der Handbremse da hinuntergefahren und auch mit, natürlich auch mit der anderen Bremse des Autos, aber es konnte natürlich nicht mehr angetrieben werden. Es war ein Riesenaufwand, der ADAC musste geholt werden. Und so, das ist nur ein Beispiel. So ist ihm eigentlich immer wieder etwas passiert, das andere Mal ist er dann im Nebel stecken geblieben. Umgekehrt herum, wenn Sie es mit Menschen zu tun haben, die sagen, ach komm, was heißt denn das Packen, der stirbt mal die Ärmel hoch und das gehen wir doch an. Sie werden sehen, dass diesen Menschen, wenn sie diese innere Einstellung haben, viel mehr glückt. Aber wenn jemand von vornherein schon so ängstlich ist und immer Angst hat, da könnte ihm was passieren, hier könnte noch ein Hindernis auftreten, dann wird es auch so kommen. Das heißt, es gibt, ohne dass wir jetzt den wissenschaftlichen Grund angeben könnten, eine Entsprechung zwischen meiner inneren Haltung und dem, was mir in meinem Leben begegnet. Das ist ganz offensichtlich. Man nennt das Anziehungskraft des Bezüglichen, also dessen, was einen Bezug zueinander hat. Diese tiefen Gedanken sind von Guardini und die haben schon eine große Erklärungskraft, auch wenn wir den letzten Grund jetzt nicht benennen können, warum es so ist, aber es ist so. Nach Guardini ist, nach diesen Beobachtungen und Feststellungen, freie Bahn für den Blick geschaffen. In der Offenbarung zeigt sich nun das Eigentliche. In ihr leuchtet hell auf, was sich im Natürlichen schon vorbildet. Die Gnade knüpft daran an und überbietet es. Jemand, der in den vorletzten Dingen des Lebens eine Gelassenheit entwickelt und die Sorge um das Reich Gottes an die erste Stelle setzt, wird gleichsam, jetzt wieder Guardini, die Eintrittsstelle für die sich auf die Welt richtende schöpferische Kraft Gottes. Das Wesen der Liebe leuchtet hier hell auf, denn bei ihr geht es ja gerade um den Verzicht auf Selbstdurchsetzung und die Bereitschaft dem anderen, ob Gott oder dem Menschen, einen Platz im eigenen Sein zu geben. In dieser Ohnmacht des für andere Daseins gewinnt Gott Macht und Raum in der Welt. Die Voraussetzung für den Einbruch des Göttlichen ist bei der klassischen Stelle der Vorsehungslehre in der Bergpredigt so formuliert. Euch muss es aber zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. In welch überschwänglicher Weise die Zugabe Gottes für den erfolgt, der in das Einvernehmen der Sorge um das Reich Gottes eintritt, das haben die Beispiele der genannten Personen deutlich gezeigt. Die Welt ändert sich um jemand, der die Anliegen Gottes zu den eigenen macht, in geradezu explosiver Weise. Die Ordnungen des Daseins stellen sich in deinen Dienst, sagt Guardini. In der Lebensbeschreibung des heiligen Martin von Tours von Sulpicius Severus, in den Dialogen Gregors des Großen über Benedikt von Nursia und den Fioretti des heiligen Franziskus werden viele Wunder und außergewöhnliche Ereignisse geschildert. Diese Geschichten sind, so Romano Guardini, unbedingt ernst und sie sind wahr, selbst wenn das nicht von jedem der dort berichteten Wunder behauptet werden soll. Wesentlich ist hierbei das Gesamtwunder dieses Daseins, das Werden des Neuen im Vollzug der Vorsehung, und das ist Wahrheit. Wenn Sie einmal so die Bücher dieser Lebensbeschreibungen lesen, dann stellen Sie fest, die Leute waren so offen und so erfüllt von Gott um sie herum, das sind Wunder im laufenden Meter geschehen. Heilungen, Erkenntnisse dessen, was in der Zukunft kommt, Herzenserkenntnis von Menschen, besonders von denen, die Glaubensnöte haben. Eine unglaubliche Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das ist das, was ich eingangs im Gebet formuliert habe, dass wir die Aufgabe haben, Menschen zu sein wie Kristall, die ganz offen sind, ganz empfänglich sind für das Licht und es ungetrübt und klar weitergeben. Das war der zweite Punkt, wo wir schon im Natürlichen eine gewisse Vorahnung haben können. So wie wir in unserem Inneren sind, verhalten sich oft die Dinge um uns herum. Und das ist die Basis für Überlegungen, wie ist es dann erst, wenn jemand im Innersten ganz auf Gott ausgerichtet ist. Dann kann er das, was er im Innersten hat, auch nach außen hin ausstrahlen lassen. Und es ist auch deshalb der Grund, warum bei so vielen heiligen Ordensleuten eine ganze andere Schar ganz großer Heiliger ihnen gefolgt ist, die um sie herum waren. Denken Sie an Petrus Canisius, an Faber, denken Sie an den einer der größten Missionare der katholischen Kirche, Franz Xaver, das waren alles Gefährten, die bei Ignatius von Loyola lebten. Und so können Sie, wenn Sie einmal da schauen, bei den großen Ordensgründern, können Sie sehen, welche Lichtspur hier gelegt worden ist und dass das viele mitgezogen hat. Also der hat gleichsam die ganze Umgebung um sich herum in Brand gesteckt. Ein dritter Punkt bei der Auswertung des Lebens dieser Menschen, die sich auf Gott ganz einlassen können, das je neu notwendige Vertrauen. Es ist scheinbar nur eine Kleinigkeit, aber doch wieder ein Wunder im Wunder, wenn etwa Maximilian Kolbe oder Josef Benedikt Kotolengo immer wieder nur so viel an Spenden gegeben wurde, wie zur Deckung aktuell anstehender Verbindlichkeiten notwendig war. Offensichtlich sollte sich das Vertrauen auf Gottes Hilfe immer wieder neu bewähren. Auf keinem Ruhekapital sollte es sich ausruhen. Je neu war es herausgefordert. Das erhaltene Geld mag somit für Grundsätzliches stehen. Bonhoeffer hat dies treffend zum Ausdruck gebracht, als seine Verhaftung unmittelbar bevorstand. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Zitat Ende. Zweifaches geht daraus hervor. Der auf Gott Vertrauende kann darauf bauen, dass ihm dieser in schwierigen Situationen des Lebens sein Geleit gibt. Bonhoeffer hat aus diesem Wissen Kraft und Zuversicht geschöpft. Auf der anderen Seite wird aber ein gewisses Moment der Offenheit, des Ausstehenden, sich menschlicher Verfügungsgewalt entziehenden bleiben müssen. Gott schenkt uns nicht heute die Gnaden, die wir erst morgen brauchen. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Das Wort des Herrn in der Bergpredigt. Ein entscheidender Punkt des Vorsehungsglaubens überhaupt wird hier deutlich, das Vertrauen. Welchen Heiligen man auch immer hernimmt, bei jedem ist es offensichtlich, dass es nur darauf ankommt. Gott schenkt dem Menschen alles nach dem Maß seiner Hingabe und seines Vertrauens. Kaum etwas anderes erscheint aber schwieriger als dies. Es erfordert ein Loslassen von sich selbst und ein Einschwingen auf die Absichten Gottes. Wo der Mensch dieses Vertrauen aufbringt, da ändert sich alles in seinem Leben, entsteht eine neue Umwelt. Er erlaubt Gott, durch ihn zu wirken, ihn als Werkzeug zu gebrauchen. Wenn man von der Vorsehung spricht, auch im wissenschaftlichen Kontext, meint man fast immer den gelebten Vorsehungsglauben. Die genannten Lebenszeugnisse bestätigen in beeindruckender Weise die biblische Sicht des Glaubens als Feststehen und Überzeugtsein. Ich darf jetzt vielleicht kurz einflechten. Fragen Sie einmal Menschen, was sie unter Glauben verstehen. Bei uns im Bayerischen sagt man im Dialekt, nichts gewiss weiß man nicht. Etwas Sicheres weiß man nicht. Ja, da kommt schon noch irgendetwas. Das heißt, das Ungewisse wird betont. Die Unsicherheit. Im Hebräerbrief ist Glaube definiert als Feststehen, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Im Epheserbrief als Schild, an dem alle feurigen Geschosse des Bösen abprallen und ausgelöscht werden können. Ein Schild, der durchlässig ist, ein Glaube, der wankt. Was taugt das? Was nützt das? Im Johannesbrief, im ersten, als Sieg, der die Welt überwindet. Sie spüren hier, wie schwach unser eigener Glaube ist. Wie schwach er ist. Weit entfernt von dem, was die Heilige Schrift als Glauben versteht. Ist unser Glaube ein Schild, den wir aufstellen können, wenn die feurigen Geschosse des Bösen, das heißt die Heimsuchungen dieser Welt, die Leiden, die Probleme an uns herangetragen werden? Ist unser Glaube wirklich feststehen, ein Überzeugtsein von der Welt Gottes, von den geistlichen Wirklichkeiten? Ist unser Glaube ein sieghafter Glaube, der Sieg, der die Welt überwindet? Natürlich nicht in Überheblichkeit und Anmaßung, aber er hat dieses sieghafte Moment. im Wissen darum, dass Gott stärker ist. Mitten im Zwielichtigen und Zweideutigen des Irdischen gewährt der Glaube Teilhaben am Leben und an der überirdischen Wirklichkeit Gottes. Der Glaube leuchtet auf als festes Stehen auf dem Grund der göttlichen Wahrheit. Schäfzig: Es ist zwar richtig, dass der gläubige Mensch Drangsale, Nöte und Stürme zu bestehen hat, aber diese sind nicht im Inneren des Glaubens. Im Inneren herrscht vielmehr Festigkeit und Ruhe, wie in einem Wirbelsturm ein windstiller Kern ist. Die Not des Glaubens kommt zutiefst aus unserem zaghaften Herzen, das sich selbst behalten und sich Gott nicht gänzlich hingeben möchte. Zitat Ende. Das ist die Not des Glaubens, dass wir unfähig sind oder nicht willens sind, uns Gott ganz hinzugeben. Aus dieser Perspektive sind dann auch kritische Anmerkungen zu machen zu einem Verständnis des Glaubens, das diesen als einen irrationalen Sprung ins Ungewisse, als ständiges Geworfensein und als dauernde Unsicherheit definiert. Diese Aspekte gehören sicher auch zum Glauben dazu, dass wir vom Zweifel angefochten sind, machen aber eindeutig nicht dessen Wesen aus. Sie können bei Rudolf Bultmann und auch vielen besonders evangelischen Theologen den Glauben in dieser Definition vorfinden. Das heißt, er ist oft ein Verbund mit einem Opfer des Verstands. Ich sehe es zwar überhaupt nicht ein und erlebe es auch ganz anders und habe überhaupt gar keinen festen Halt, aber ich springe es in den Glauben hinein. Das ist eigentlich nicht katholisches Verständnis und letztlich auch nicht biblisches. Vielleicht müssen wir wirklich intensiv beten: Herr, stärke unseren Glauben. Herausgeforderter Vorsehungsglaube, Thema der Exerzitien, der Vorträge, die ich Ihnen halten darf. Ich habe jetzt in dieser Stunde versucht, das Leben der Heiligen auf einige wesentliche Punkte hin zu analysieren, im Hinblick auf ihren gelebten Glauben an die Vorsehung. Wir haben festgestellt, dass man nicht redlich von einem Zufall nur sprechen kann, sondern schon von Fügungen, die Gott im Leben des Menschen gewährt, dass sich die Umwelt, die Welt um die Menschen herum anders verhält, wenn diese offen sind für Gott, wenn sie überhaupt eine positive Lebenseinstellung haben, und dass das Vertrauen auf Gott je neu notwendig ist. Biblisches Beispiel haben Sie etwa in der Exodus-Erzählung. Wenn jemand das Manna gehortet hat, das Gott geschenkt hat, ist es ihm verfault. Das heißt, es wurde genau so viel Nahrung und Ration gegeben, dass sie am Tag davon leben konnten, aber kein bisschen mehr. Das ist auch eine interessante Lektion. Wir möchten es natürlich als Menschen anders haben. Uns wäre es natürlich viel lieber, wenn der liebe Gott uns alles schon im Voraus geben würde, auch jetzt beim Radio, wenn ich nicht immer wieder um Spenden betteln müsste, sondern da sollte mal ein richtiger Großsponsor auftreten, der sagt: 1 Million kannst du jetzt haben, dass wir mal die nächsten Jahre unsere Ruhe hätten, ich nicht immer wieder an sie herantreten müsste. Das ist menschlich gedacht. Aber es ist eben anders. Der liebe Gott hat andere Wege und er will nicht uns einfach zappeln lassen, sondern er will, dass wir ständig in einem Vertrauen leben. Offensichtlich ist unser Hochmut, unser Stolz so groß, dass wir uns von ihm entfernen würden, wenn es anders wäre. Dann würden wir schon meinen, wie großartig wir sind. Wir schaffen das alles aus eigener Kraft. Also er lässt uns nicht einfach zappeln, sondern er möchte, dass das Vertrauen wächst und sich wieder neu bewährt. Beim letzteren Punkt habe ich dargelegt, dass es absurd ist, den Glauben als ständiges Geworfensein zu definieren. Bei den theologischen Vorlesungen wurde das uns immer wieder von einer bestimmten Richtung der Theologie nahegebracht. Es stimmt natürlich, dass Gott je anders und je neu handelt. Das ist schon auch zur Kenntnis zu nehmen, wenn Sie etwa die Heilungen in der Heiligen Schrift herschauen oder betrachten, Gott im Alten Bund den Israeliten aus großer Not geholfen hat. Da ist kein einziges Handeln gleich. Immer wieder handelt Gott anders. Und darauf müssen wir uns einstellen. Aber Glauben ist im Tiefsten, im Eigentlichsten nicht dieses Unsichere und dieses permanente Geworfensein. Es ist Feststehen, es ist Überzeugtsein, es ist ein Schild und es ist ein Sieg. Selbstverantwortlichkeit und Vorherbestimmung, ein nächster Punkt. In vielen Dingen gilt es, die Heiligen zu bewundern, aber sie sind nicht nachzuahmen. In vielen Dingen. Denn zur Erfüllung eines Auftrags wurde nur ihnen von Gott eine besondere Gnade verliehen. Als Widerschein der Herrlichkeit Gottes sind diese dankbar zu bewundern und anzunehmen, aber nicht zu übernehmen. Jeder erhält von Gott eine eigene, nur ihm zukommende Aufgabe zugewiesen. Keiner ist das Abziehbild eines anderen. Wer sich deshalb mit dem Hinweis auf Kotolenko oder Kolbe in Schulden stürzen würde, wie diese das auch getan haben, und sei es auch für eine noch so gute Sache, ohne einen dahinterstehenden Auftrag Gottes, einfach weil er jetzt meint, bei Kolbe hat das funktioniert, dann wird es auch bei mir funktionieren, würde damit nur zeigen, dass er das Zeugnis dieser Heiligen gründlich missverstanden hat. Wie sehr die Gnade jedem menschlichen Wirken zuvorkommt, ist daran ersichtlich, dass Kotolenko, der in Turin die Piccola Casa errichtet hatte, das kleine Haus der Vorsehung, wo teilweise über 10.000 Menschen umsonst leben konnten. Die Küchen sind zwei große Bahnhofshallen, also ein gewaltiges Werk. Dass Kotolenko schon im Alter von nur 4 oder 5 Jahren nach eigener Aussage die Beauftragung zu seinem Werk erhielt. Denn seht, ich war kaum 4 oder 5-jährig, als Gott mir schon den Auftrag gab, Spitäler zu gründen. Muss man sich mal vorstellen, einem Pimpf von 4 bis 5 Jahren zeigt sich der Herr und sagt, du wirst mal Spitäler gründen. Die Prädestination, die Vorherbestimmung zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten ist unverkennbar. Bei Don Bosco war es ähnlich. In einem ersten Traumgesicht wurde ihm seine künftige Aufgabe vor Augen gestellt, als er gerade 9 Jahre alt war. Damals verstand er nichts von all dem, aber die himmlische Frau sagte zu ihm, zu seiner Zeit wirst du alles verstehen. Dasselbe wiederholte sich mehrmals, besonders in schwierigen Augenblicken seines Lebens, wenn es sich darum handelt, die entscheidenden Entschlüsse zu fassen. Dies wiederum widerfuhr ihm mit immer größerer Klarheit und neuen Eigentümlichkeiten, sodass er, als sich später seine Werke nach und nach entwickelten, schon bekannte Dinge vor sich sah. Deshalb ging er mit unveränderlicher Ruhe und klarem Seherblick voran, in einer Weise, dass ihn einige seiner engsten Freunde und Gefährten zu gewissen Zeiten für geisteskrank hielten. Und schauen Sie, das ist das Problem, wenn Sie in der Nähe von großen Menschen und auch von Heiligen leben. Diese haben oft von Gott eine Vision ihres Werkes bekommen und stehen in unglaublichen Schwierigkeiten und Leiden ganz fest und ruhig, sodass die Menschen um sie herum, die natürlich nicht diese Vision gehabt haben, sagen, das gibt's doch nicht, der spinnt doch irgendwie. Jetzt sind wir erst aus dieser Krise herausgekommen, jetzt macht er gleich wieder weiter in dem alten Stil. Und deshalb ist es mühsam, sehr anstrengend, in der Nähe von großen Menschen zu leben. Von Menschen, die von Gott einen besonderen Auftrag erhalten haben, weil diese oft mehr sehen, oft mehr erkennen als die anderen um sie herum. Und es ist dann ganz natürlich, dass die das nicht nachvollziehen können. Deshalb hat es hier oft Stress und Ärger gegeben, weil die Heiligen eben von Gott eine andere Sicht hatten und sie wussten, dass dieses Werk sich entfalten wird. Eine Sicht, die den anderen nicht gegeben war. Und da war es ihnen schon jetzt auch im Glauben dann auch abverlangt, im Hinblick auf die guten Früchte, die Berufung solcher Personen anzunehmen. Die Prädestination zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten ist somit unverkennbar. Trotzdem muss betont werden, dass auch der Mensch den ihm zukommenden Anteil einbringen muss. Ja, dass dieser umso größer ist, je mehr Gott an Gnade schenkt. Er muss sich so einsetzen, als ob alles von ihm abhängt, gleichzeitig aber alles von Gott erwarten. Das sind die beiden wechselseitig sich bedingenden Seiten des Vorsehungsglaubens. Dieses Paradox kann nicht weiter erhellt, sondern nur als Realität festgestellt werden. Ein letzter Punkt, die Leidensproblematik, der 5. Punkt. Josef Kotolenko, Maximilian Kolbe oder Niol Satonaite mussten nicht weniger, sondern mehr als andere leiden und die Kreuzesnachfolge antreten. Josef Kotolenko starb, als 10 von 16 Priestern in seinem Werk an Nervenfieber heimgingen. Er starb zu einem Zeitpunkt, als das Ganze spitz auf Knopf stand, ob es weiter überleben würde, sein Werk. Ein Vergleich mit der Verlassenheit des Herrn am Kreuz legt sich nahe. Der Heilige starb, als man ihn am dringendsten gebraucht hätte. Vielleicht sollte dadurch gerade in letzter Klarheit gezeigt werden, dass es sich bei seinem Unternehmen ganz um das Werk Gottes handelte. Auch ohne den Gründer kann es bestehen, weil es nicht Menschenwerk ist. Gott ist der eigentliche Urheber und tragende Grund. Kotolengo verstand sich selbst nie anders als ein Handlanger der Vorsehung. Dass die Leiden in Auschwitz außerordentlich waren, bedarf keiner eigenen Begründung. Wie die anderen Häftlinge musste Kolbe schwere Baumstämme im Laufschritt schleppen. Zusätzlich kam bei ihm der Hass der KZ-Schergen auf die Kirche und insbesondere die Pfaffen hinzu. Einmal wurde er aus Hass fast zu Tode getreten und geschlagen, nur weil man ihn beim Beten des Rosenkranzes erwischt hatte. Die Leiden und Verfolgungen von Niol Satonaite wurden schon so deutlich angesprochen, dass sie hier nicht mehr eigens erwähnt werden müssen. Gott bewahrte die Genannten nicht vor, wohl aber im Leid. Es mag sein, dass man sich heute oft ein zu naives Bild vom lieben Gott macht, von dem man erwartet, dass er alle Hindernisse aus dem Weg räumt. An solchen verfehlten Gottesbildern scheitert nicht selten der Glaube, da das Leben mit seinen Anforderungen eine andere Sprache spricht. Die Vorsehung ist, weil mit Schöpfung und Führung zur Vollendung verbunden, auf den Vater ausgerichtet, also patrozentrisch. Zum Bild des Vaters gehört aber eine gewisse väterliche Strenge und Herbheit, ohne dass dies als Lieblosigkeit ausgelegt werden dürfte. Die zugleich väterlich behütende wie auch fordernde, den Menschen die Bewährung stellende Art Gottes muss immer wieder erkannt und betont werden. Der Vogel, der sein in Todesangst schreiendes Junges aus dem Nest stößt, tut dies, damit es fliegen lernt, nicht um es zu quälen. Kurz vor dem Aufschlag fängt er es wieder auf. Das waren meine Ausführungen jetzt zu diesem Themenkreis. Sie können, wie ich schon sagte, das auf CD bestellen, wie auch einzelne Sendungen weitergeben. Wenn Sie jetzt etwa wissen, dass jemand Probleme hat, Anfragen mit dem Wirken Gottes in der Natur oder jetzt zum Leben der Heiligen, besondere Menschen, die sich ganz auf Gott hin öffneten, dann können Sie das auf CD bestellen. Ich bin der Überzeugung, liebe Freunde, liebe Zuhörer, dass Gott mit jedem einen großen Plan für sein Leben vorhat. Das Problem ist unser kleines, unser enges Herz, dass wir ihn eben nicht in entsprechender Weise hineinlassen, dass wir nicht den Mut haben, wirklich zu beten, Herr, lass mich erkennen, wie ich bin, wie ich vor dir stehe. Und nimm mich an der Hand und führ mich dorthin, wo du mich haben möchtest. Wir wollen nämlich selbst die Herren über unser Leben sein. Und das ist das Hauptproblem. Ich bin der Überzeugung, dass vieles in unserem Leben sich so abspielen würde wie bei Niol Satonaite, bei Maximilian Kolbe oder Kotolengo, wenn wir Gott nur wirken ließen. Und so müsste es eigentlich unser Gebet immer sein, Herr, lass mich ganz klarsichtig sein, auf dich durchsichtig, dass du durch mich hindurch wirken kannst, dass ich für die Menschen meiner Umgebung eine Quelle der Freude und der Zuversicht bin. Ich wünsche, dass Ihnen dies gelingt, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, bis dahin.